Ja, im Lutherjahr 2017, da muss man natürlich über Luther auch sprechen und predigen. Das ist eine Voraussetzung, das ist eine ganz wichtige Sache. Und ich denke, dass auch die, Dankeschön, dass auch die Inhalte, die Luther wichtig waren, schon auch in unserem Leben eine ganz wichtige Rolle spielen sollen. Wir haben den Einladeflyer so gestaltet, dass es so ähnlich aussieht wie der Thesenanschlag am 31. Oktober. Es waren 95 Thesen, nicht nur 6. Aber so ein wenig wird darin deutlich, worum es geht, um die Inhalte, die Luther bewegt hat und die die damalige Zeit vor 500 Jahren hier in Mitteleuropa, in Deutschland bewegt hat und eben nicht nur in Deutschland, sondern wirklich auch über die Grenzen Deutschlands hinaus. Glaube, Bekenntnis, Bibel, Ich, Gnade, Christus. Das sind eigentlich die Hauptthemen, die bewegen und die eine neue Art von Christenheit geschaffen hat. Ob man sich das vorstellen kann oder nicht, eine andere vor 500 Jahren existierende Christenheit hätte nie von der Sehnsucht nach Gott reden können. Da war Angst, das blanke Entsetzen, in die Nähe Gottes zu kommen. Da war die Hölle sehr rot angestrichen und sehr rot angemalt. Man wusste von Hölle, Tod und Teufel und die Gnade war ganz, ganz gering und wer weiß, ob sie für mich gilt. Wenn man sich ein wenig in diese Hintergründe oder wenn man sich ein wenig in die Zeit hineinversetzen möchte und verstehen möchte, um was es da wirklich gegangen ist, muss man natürlich aus dem Leben von Martin Luther ein wenig kennen, ein wenig wissen, nicht umfassend, ein wenig von Stichworten, ein wenig zu den einzelnen Lebensabschnitten. Biografien, das sind eine ganze Reihe, auch in diesem Jahr erschienen, gute Biografien, aber alleine schon Wikipedia reicht aus, um sich ein wenig hineinzuarbeiten in das Leben von Martin Luther. Thesenanschlag. Wendepunkt in der mitteleuropäischen Kirchengeschichte. Man muss sich verdeutlichen, was da passiert ist. Ein kleiner Mönch in Thüringen legt sich mit der Weltkirche an. Zur damaligen Zeit, ein paar Jahre vorher, hat Christoph Kolumbus Amerika entdeckt und die Missionare sind mit nach Amerika hineingekommen. Die Kirche entdeckt Amerika und nimmt sie in Besitz. Marco Polo schon im 13. Jahrhundert, Vasco da Gama in dieser gleichen Zeit, wie Luther, wie andere Leute haben die Südsee entdeckt, sind um Kap Horn gefahren, katholische Missionare waren mit dabei. Das heißt, die katholische Kirche wird Weltkirche, beginnt in Amerika Fuß zu fassen, beginnt in der Südsee Fuß zu fassen, beginnt Indien zu entdecken, die Philippinen, die bis heute katholisch sind, all diese Dinge und ein kleiner Mönch, noch nicht mal in der Hauptstadt Erfurt, sondern in einem kleinen Örtchen Mansfeld, beginnt sich mit der Kirche anzulegen. Ein Jahrhundert vorher hat es Jan Hus probiert und wurde verbrannt auf dem Konzil in Konstanz 1415. 100 Jahre vorher. Das wurde aus jemandem, wenn er sich mit dieser Weltkirche anlegt. Warum macht Luther das? Und warum ist daraus das entstanden, was uns geprägt hat, die ganze protestantische Kirche und Kirchen? Ein ganz besonderes Wunder. Ein kleiner Mönch kann nicht mehr gestoppt werden. Das lohnt sich tatsächlich, sich anzuschauen. Am 31. Oktober der Thesenanschlag an der Schlosskirche zu Wittenberg, es sind 95 Thesen, sind eigentlich der Höhepunkt schon. Luther hat seine Thesen in verschiedenen Formen während des ganzen Jahres schon diskutiert mit seinen Studenten, hat auf der anderen Seite schon mal 97 Thesen veröffentlicht, um mit Theologen zu diskutieren. Und diese Thesen sind von Mal zu Mal immer schärfer geworden und immer zielgerichteter auf den Ablasshandel. Kann man dann Sünden und Geld miteinander verrechnen? Kann man den Himmel gegen Geld verkaufen? Das kann doch nicht sein. Wo sind wir da eigentlich hingekommen als Christenheit in Europa? Und natürlich, immer wenn man am Geld rührt oder wenn man anfängt, am Geld zu sägen, dann macht man sich's mit den Mächtigen, dann verscherzt man sich's mit den Mächtigen. Da, wo man Geld verdienen kann und man es Menschen nimmt, dann werden sie ärgerlich, dann werden sie problematisch, dann werden sie wach, hellwach beginnen zu handeln. Martin Luther veröffentlicht diese Thesen, aber sie sind eigentlich schon auf dem Höhepunkt einer Diskussion veröffentlicht, was viele Menschen bewegt. Kann man Sünden und Geld miteinander verrechnen? Wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Wie kann ich diesem Gott begegnen, von dem ich weiß, er ist hochheilig? Und ich als Mensch, was kann ich ihm bringen, was kann ich tun, was kann ich machen, um diesen richtenden Gott mir gnädig zu stimmen? Das war eine Frage, die Luther sehr bewegt hat. Eigentlich kaum zu erklären aus seiner Familie. Sein Vater Hans Luther war Hüttenmeister im Kupferschieferbergbau. Er hat eine kleine Mine gehabt, konnte dort einiges Geld verdienen, ist zu mäßigem Reichtum gekommen. Die Familie Luther war kirchentreu, aber sie war nicht besonders fromm. Sie war so wie ganz normale Menschen, verdienten ihr Geld. Und mit diesem bescheidenen Reichtum konnte man Martin Luther sein Jurastudium finanzieren. Er sollte nach Erfurt, ist ja auch gegangen, nach Erfurt an die Universität, hat Jura studiert. Damit er es wieder ein Stückchen besser hat als die eigenen Eltern, als sein Vater Hans, die Mutter Margarete. Er sollte studieren und er hat es auch gemacht. Bis dahin ganz normal, ein ganz normales Leben ohne besondere Frömmigkeit, aber mit tiefer kirchlicher Bindung, wie halt das Mittelalter war, tief kirchlich gebunden. Er war auf dem Rückweg von seinen Eltern zurück nach Erfurt. Es war ein Gewitter auf einem Feld in Stotternheim. Ein Gewitter ist etwas Normales, aber wenn man auf einem flachen Feld ist und alleine ist und zurückgeht und rechts und links die Blitze zucken, er ist in Todesangst gewesen. Warum lässt Gott das zu? Einen Menschen zu verängsten, warum lässt Gott das zu? Und Luther in seiner Todesangst ruft die heilige Anna an. Wir würden als Evangelische heute sagen, das geht ja gar nicht. Wie kann man evangelisch sein oder werden, wenn man die heilige Anna anruft? Heilige Anna, hilf mir, ich will Mönch werden, wenn du mich errettest. Was für ein Gebet. Gott erhört das. Er lässt ihn am Leben. Und er wird Mönch, zum Entsetzen seiner Eltern. Wenn man mal die Frage stellt, wie führt eigentlich Gott einen Menschen, mit dem er so etwas tut wie mit Martin Luther, fängt man an, Fragen zu stellen. Wieso lässt Gott das zu? Warum kann es nicht harmonischer gehen? Warum muss Luther jetzt noch zu all der Angst des Mittelalters vor Gott auch noch die persönliche Todesangst bekommen? Warum führt ihn Gott in die Konfrontation mit seinen Eltern, die gehofft haben, dass sie nur ein wenig ihren Kindern mitgeben können? Er bricht sein Studium ab und wird Augustinermönch in Erfurt, Eremit. Eine strenge Form des christlichen Glaubens, eine strenge Form klösterlichen Lebens, Eremitenkloster, Augustinermönch. Martin Luther in Todesangst und er betet. Er hält sein Gelübde, Martin Luther ist Konsequenz. Martin Luther nimmt das Klosterleben sehr ernst. Er hat ein feines, ein strenges Gewissen, beichte zweimal am Tag. Lebt in dieser tiefen Gewissheit, dass ein Mensch vor Gott nicht gerecht ist und nicht gerecht sein kann. Und deswegen geht er immer wieder zu seinem Beichtvater und beichtet die Dinge, die ihm auf dem Herzen liegen. Und es liegt sein ganzes Leben ihm auf dem Herzen. Wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Und je näher er zu Gott kommt, desto weniger kann er sagen, ich habe Sehnsucht nach dir, sondern ich habe Angst vor diesem Gott. Aber er hat ein Gelübde gemacht und er nimmt dieses Gelübde sehr ernst. Seine tiefe Ernsthaftigkeit fällt auf. Er bekommt ein Theologiestudium, wird vorgeschlagen zum Theologiestudium von seinem Beichtvater, bekommt eine Lehrberufung, weil es ihm sehr leicht fällt, die biblischen Sprachen, Latein, Griechisch, Hebräisch, ruckzuck kann er das lernen. Ein intelligenter Mann, er bekommt eine Lehrbeauftragung. Er soll jetzt die alten Kirchenväter auslegen, Konzilsbeschlüsse erklären und auch biblische Bücher. Bis dahin ganz normal und nichts Besonderes. Ein Mensch, der eigentlich Angst hat vor Gott, soll jetzt jungen Studenten, auch Theologiestudenten, Mönchen, das Leben erklären mit Gott. Aus heutiger Sicht, was soll da Gutes rauskommen? Kann dieser Mensch nicht nur seine eigene Angst in die jungen Studenten hineinpflanzen? Was soll dabei rauskommen? Kirchenbeschlüsse, Konzilsbeschlüsse, sowas Langweiliges. Und in seinen Vorlesungen kommt er dann an den Hebräerbrief, an den Galaterbrief, an den Römerbrief. Der Mann, der unter der Heiligkeit Gottes leidet, legt jungen Menschen die Gegenwart Gottes ans Herz, forscht selber, beginnt zu forschen und legt diese Briefe aus. Ich möchte mit euch Römer 1, 13 bis 17 lesen. Ihr sollt wissen, dass ich mir schon oft vorgenommen hatte, schreibt Paulus an die Gemeinde in Rom, euch zu besuchen, nur stand dem bisher jedes Mal etwas im Wege. Ich möchte nämlich, dass meine Arbeit auch bei euch in Rom Früchte trägt, genauso wie es bei den anderen Völkern der Fall ist. Allen weiß ich mich verpflichtet, sowohl den Völkern griechischer Kultur als auch den übrigen Völkern, sowohl den Gebildeten als auch den Ungebildeten. Darum ist es mein Wunsch, auch euch in Rom die Botschaft des Evangeliums zu verkünden. Zu dieser Botschaft bekenne ich mich offen und ohne mich zu schämen, denn das Evangelium ist die Kraft Gottes, die jedem, der glaubt, Rettung bringt. Das gilt zunächst für die Juden, das gilt aber auch für jeden anderen Menschen, denn im Evangelium zeigt uns Gott seine Gerechtigkeit, eine Gerechtigkeit, zu der man durch den Glauben Zugang hat. Sie kommt dem zugute, der ihm vertraut. Darum heißt es in der Schrift, der Gerechte wird leben, weil er glaubt. Und da sind diese beiden Themen zusammengebunden. Glaube, was kann ich und muss ich tun, um einen gnädigen Gott zu haben? Und die Frage nach der Gerechtigkeit Gottes, nach der Gnade Gottes. Paulus, der schreibt, ich müsste eigentlich noch viel mehr tun. Ja, genau das ist die Seelenlage von Luther. Eigentlich müsste man doch noch viel mehr tun, damit Gott mir gnädig sein kann, mich lieb haben kann. Eigentlich müsste ich doch, und ich würde ja auch gerne zu euch kommen, nach Rom und euch persönlich das Wort Gottes bringen. Mich freuen daran, wenn es bei euch Früchte bringt. Aber ich schaffe es nicht. Ich habe mich immer wieder bemüht, aber ich schaffe es nicht. Was für eine Aussage in den Ohren eines Mannes, der genau das auch sagen muss. Eigentlich müsste ich viel mehr für Gott tun, aber ich schaffe es nicht. Paulus kommt nach Rom in Ketten, gefangen. Gott sorgt dafür, dass sein Wunsch erfüllt ist, aber nicht so, wie sich Paulus das vorgenommen hat. Luther, ein früher Holzstich, ein verhärmter Mönch. Was muss ich alles tun, damit Gott mich lieb hat? Und liest jetzt im Römerbrief den Brief eines Mannes, der sagt, ja, eigentlich müssten wir viel mehr tun, aber ich schaff's nicht. Schaffst du das? Und dann die andere Aussage, der Gerechte wird aus Glauben leben, nicht aus seinem Tun. Und da beginnt Luther zu forschen. Was heißt das? Der Gerechte wird aus Glauben leben. Jesus hat für mich alles getan. Er hat für mich alles bezahlt. Er hat für meine Schuld ist er eingestanden und hat sein Leben dafür hingegeben. Luther beginnt nachzudenken, wenn für mich alles bezahlt ist, wieso muss ich dann noch bezahlen? Wenn für die Menschen, die an ihn glauben, alles bezahlt ist, warum müssen Ablassbriefe verkauft werden? Er beginnt nachzudenken und plötzlich beginnt wie in einem Dominosteineffekt der Reihe nach diese Dominosteine umzufallen. Was bleibt eigentlich noch von der Kirche, wenn das wirklich wahr ist, was ich da meinen Studenten mitteilen soll? Und so ernsthaft er auf der einen Seite Gott sein Gelübde hält, so sehr die Angst ihn prägt vor diesem Gott, so sehr empfindet er das, was jetzt geschieht, als Befreiung. Gott hat mir alles von meinen Schultern genommen, er hat alles bezahlt und ich darf frei sein. Und aus diesem Mönch wird ein fröhlicher Mensch, der mit Feuereifer jetzt seinen Studenten das mitteilt. Das geht Schritt um Schritt. Zunächst einmal in seinen Vorlesungen diskutiert er das mit seinen Studenten. Wie denkt ihr darüber? Was lest ihr? Habt ihr das auch den gleichen Eindruck? Steht das wirklich im Griechischen so? Und dann die 97 Thesen in der Diskussion mit den Theologen und dann die 95 Thesen an der Schlosskirche zu Wittenberg, immer einen Schritt weiter und von Mal zu Mal werden diese Thesen schärfer. Ein kleiner Mönch in Erfurt beginnt der großen Weltkirche ans Schienbein zu treten. Und er hat den Eindruck, wenn das, was ich da auslege, wirklich wahr ist, dann wird aber einiges neu oder muss einiges neu bleiben und werden. Gott führt. Gott führt diesen Mann, so wie er ist, führt ihn auf ein weites Feld mit Gewitter, führt ihn in die Konfrontation zu seinen Eltern, die Ernsthaftigkeit seines Glaubens wird erprobt. Gilt dein Wort etwas, wenn du es mir versprichst, oder brichst du vor deinen Eltern wieder zusammen? Das tiefe Leid wird ihm sehr körperlich, sehr seelisch nahe. Des ganzen Mittelalters, der gerechte Gott, der Richter dieser Welt, der die Hölle für mich persönlich angeheizt hat. Nur so ein Mann, der das mit seinem sensiblen Gewissen zutiefst in seinem Herzen erfahren hat und darunter leidet, kann die Freiheit empfinden, die das Evangelium bringt. Das ist nicht nur etwas, was in seinem Kopf passiert, sondern das umfasst seine ganze Person, seine ganze Biografie. Das umfasst die Leute, die vor ihm sitzen und die Studenten sind, die in der gleichen Situation sind, vielleicht aus ähnlichen Verhältnissen, aus ähnlichen Familien kommen. Was soll ich tun? Was sollen wir tun, um einen gnädigen Gott zu bekommen? Natürlich Mönch werden. Was denn sonst? Natürlich muss man Mönch werden, mindestens. Alles andere reicht sowieso nicht aus. Das sind doch die Antworten aus dem Mittelalter. Martin Luther wird Augustiner Eremit und geht in ein Kloster hinein. Der Gerechte wird aus Glauben leben, wenn er sich Jesus anvertraut. Paulus, der allen Völkern sich verpflichtet weiß, merkt bei allem Eifer, den er für Gott hat, er schafft nicht das, was eigentlich zu tun wäre. Wenn die Gerechtigkeit von meinem Tun abhängig ist, muss ich immer gesund sein, muss ich immer fähig sein, muss ich immer jung sein, muss ich immer alles können. Der Glaube einer Kirche, die so geprägt ist, hat keinen Raum für Kranke, für Behinderte, für Alte, für Schwache. Wenn man von seinem eigenen Tun abhängig ist und Dinge tun muss, um bei Gott einen gnädigen Gott zu erwirken, muss man immer jung und gesund sein. Und spätestens an der Stelle, wo man merkt, dass Jesus die Mühseligen und Beladenen ruft, merkt man, dass diese Art des Glaubens kein biblischer Glaube ist, obwohl Gott ein gerechter Gott ist und ein heiliger Gott ist. Das Evangelium ist auf Jesus ausgerichtet, dass Jesus unsere Schuld trägt. Dass Jesus derjenige ist, der sein Leben für mich gibt. Natürlich ist die Rückfrage gewesen an Luther, wenn das jetzt so einfach ist, diese billige Gnade, Gott verschenkt jetzt seine Gnade wohl, oder wie willst du uns das erklären? Was muss man denn noch tun, wenn Gott alles getan hat? Diese Frage verlässt Luther ja nicht. Was muss man denn jetzt noch tun? Muss man denn jetzt gar nichts tun? Weil Gott hat ja schon alles getan. Er hat alles bewirkt, er hat alles gemacht. Der zweite Predigttext. Römer 10. Liebe Geschwister, was ich den Israeliten von ganzem Herzen wünsche und von Gott für sie erbitte, ist, dass sie gerettet werden. Denn an Eifer für Gottes Sache fehlt es ihnen nicht. Das kann ich bezeugen. Was ihnen fehlt, ist die richtige Erkenntnis. Sie haben nicht erkannt, worum es bei der Gerechtigkeit Gottes geht und versuchen, durch ihre eigene Gerechtigkeit vor Gott bestehen zu können. Damit lehnen sie sich gegen Gottes Gerechtigkeit auf, statt sich ihr zu unterstellen. Denn mit Christus ist doch das Ziel erreicht, um das es im Gesetz geht. Jeder, der an ihn glaubt, wird für gerecht erklärt. Wenn jemand also gerecht werden will, indem er das Gesetz befolgt, dann gilt für ihn, was Mose schreibt. Das Gesetz bringt dem das Leben, der seine Forderungen erfüllt. Die Gerechtigkeit, die für den da ist, der glaubt, die sagt, du brauchst dich nicht zu fragen, kann denn jemand in den Himmel hinaufsteigen, so als müsste man Christus von dort herabholen? Oder kann jemand in den Abgrund hinabsteigen, so als müsste man Christus von den Toten heraufholen? Im Gegenteil, sie sagt, das Wort, das Gott spricht, ist für dich nicht in unerreichbarer Ferne. Es ist in deinem Mund und in deinem Herzen. Mit diesem Wort ist die Botschaft des Glaubens gemeint, die wir verkünden. Wenn du also mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und mit deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet werden. Denn wenn man mit dem Herzen glaubt und den Glauben mit dem Mund bekennt, wird man gerettet. Darum heißt es in der Schrift, jeder, der ihm vertraut, wird vor dem Verderben bewahrt werden. Ob jemand Jude oder Nicht-Jude ist, macht dabei keinen Unterschied. Alle haben denselben Herrn und er lässt alle an seinem Reichtum teilhaben, die ihn im Gebet anrufen. Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Wenn man durch das Erfüllen des Gesetzes gerecht werden will, muss man das Gesetz erfüllen. Ja, natürlich. Muss man das Gesetz ganz erfüllen. Paulus schreibt an einer anderen Stelle, wenn du an einer Stelle das Gesetz brichst, hast du das ganze Gesetz gegen dich. Ja, das stimmt. Wenn du das ganze Gesetz erfüllen musst, dann hast du es gebrochen, auch wenn du es an einer Stelle nur gebrochen hast und hast die Verurteilung des Gesetzes auf deiner Schulter. Er karikiert ein wenig das, was die Juden versuchen, was ein Mensch versucht, der durch eigene Gerechtigkeit in den Himmel kommen möchte. Man müsste doch eigentlich in den Himmel selber aufsteigen. Man müsste doch eigentlich bis in die Tiefsten der Tiefen hinabsteigen. Man müsste Dinge tun, die man eigentlich gar nicht tun kann als Mensch, wenn man auf dieser Schiene fährt. Wenn aber die Gnade Gottes gilt, dann ist sie nahe deinem Mund und nahe deinem Herzen. Er zitiert damit aus dem Alten Testament, aus den 5 Büchern Mose und macht deutlich, dass das etwas mit dem Herzen und mit dem Mund zu tun hat. Von Herzen glauben und mit dem Munde bekennen. Luther versteht das. Er als Doktor der Theologie macht den Mund auf. Er würde sagen, mach's Maul auf. Mach den Mund auf, rede von dem, was du als Evangelium im Wort Gottes entdeckt hast. Mach den Mund auf. 100 Jahre vorher bei Jan Hus hat man zugeschaut, wie der als Ketzer, als Vorreformator verbrannt ist. Niemand hat was gesagt. Luther stellt sich vor den Kaiser hin und sagt, hier stehe ich, ich kann jetzt nicht mehr anders. Mach den Mund auf. Das, was in deinem Herzen als Glaube ist, das musst du bekennen. Sonst verändert sich nichts. Sonst bewegt sich nichts. Du musst nicht in den Himmel hinaufgehen, um Christus runterzuholen oder unten in die Tiefe, um den Teufel zu verjagen oder irgendwelche Dinge. Das musst du nicht tun. Das kannst du als Mensch nicht. Aber mach's Maul auf. Rede vom Evangelium, das, was du gefunden hast. Luther sagt an einer Stelle, er hat dem Volk aufs Maul geschaut, damit er ihnen das Wort jetzt übersetzt, damit sie es auch verstehen. Du kannst deinen Glauben nicht nur in deinem Herzen vergraben, sonst verändert sich nichts. Sonst werden Ketzer bis heute verbrannt. Du musst deinen Mund aufmachen und Jesus bekennen. Und ihn loben von ganzem Herzen. Es ist auf der einen Seite so einfach und auf der anderen Seite so schwer, vor dem Kaiser zu stehen und zu sagen, hier stehe ich, jetzt kann ich nicht mehr anders, ich kann nicht mehr meinen Mund halten. Und wenn ihr es mir 100-mal verbieten würdet, aber es steht im Wort Gottes geschrieben. Und hat Paulus das nicht auch gelebt? Mindestens 2-mal gesteinigt worden, mehrfach vor die Löwen geworfen, mehrere Male angespuckt und geschlagen und was weiß ich was. Und Paulus hat immer weiter gepredigt. Ist das nicht etwas, was Paulus auch gelebt hat? Ist das nicht etwas, was Jesus auch gesagt hat? Wenn ihr mich vor den Menschen bekennt, werde ich mich bekennen vor dem himmlischen Vater zu euch? Es geht nicht darum, dass wir hinauf in den Himmel steigen und da irgendwas tun oder runter in die Hölle oder irgendwas dort tun, sondern es geht darum, dass wir hier auf der Erde den Mund aufmachen, wenn es darum geht zu bekennen, Jesus Christus ist der Herr. Es sind nur ein paar Worte, aber sie machen deutlich, wer in meinem Leben das Sagen hat und wo bei mir in meinem Leben die Maßstäbe sind. Gilt das für dein Leben? Machst du an deiner Arbeitsstelle das Maul auf? Wissen die Leute, dass du Christ bist? Wissen das deine Nachbarn? Wenn man mal anfängt nachzufragen, was muss ich tun, um einen gnädigen Gott zu haben, dann denkt man an irgendwelche Almosen geben und den Zehnten geben und was weiß ich was, irgendwelche ganz schwierigen, obwohl das ja nun auch nicht das Schwierigste ist, irgendwelche hochproblematischen geistlichen Dinge. Aber Paulus sagt, nein, 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 wir müssen nicht nach oben in den Himmel und aber den Mund aufmachen. Christus bekennen, anderen Menschen das Evangelium erklären, nahebringen. Und das ist schwer genug, wenn dein eigener Vater vor dir steht und du ihm sagen musst, ich möchte Augustinermönch werden. Oder ich möchte jetzt in die Kirche gehen. Oder der eigene Schweinehund, der morgens so schön warm mit im Bett liegt. Und dann muss ich in die Kirche gehen. Und man sich an manchen Stellen am Montag, Dienstag so schön an Dingen vorbeimogeln könnte. Mein Chef hat auch gesagt, Helmut, geh mal ans Telefon und sag, ich bin nicht da. Die Nagelprobe ist nicht, dass wir besondere Dinge tun. Die Nagelprobe ist nicht, dass wir irgendwas ganz Kompliziertes machen, um Gott in irgendeiner Weise gnädig zu stimmen. Sondern es geht darum, dass wir den Mund aufmachen. Chef, das mache ich nicht. Jesus hat gesagt, ein Ja ist ein Ja, ein Nein ist ein Nein. Wenn sie da sind, sind sie da. Und ich sage das auch. Ein lieber Mensch, ich glaube, ich habe das Beispiel schon mal genannt, hat von sich und seinem Beruf das gesagt. Er war Makler. Und da sind viele Schwarzgelder, viele, viele Schwarzgelder. Und er sagte, dadurch, dass er Christ geworden ist und Christ gewesen ist und den Leuten das gesagt hat, hat er bestimmte Art von Kunden verloren. All diejenigen, die natürlich auch bei ihm mit Grundstücken und Häuserkauf und so ihr Schwarzgeld waschen wollten. Bestimmte Art von Kunden hat er leider, leider verloren. Er hat viel Geld verloren dadurch. Aber viele Kunden neu dazugewonnen, nämlich diejenigen, die sich auf ihn verlassen konnten, dass er sie nicht übers Ohr haut. Die Leute, die wussten, er ist jemand, dessen Wort jetzt ein Ja und ein Ja oder ein Nein ist. Viele krumme Kunden hat er verloren, viele gerade Kunden hat er zugewonnen. Natürlich, wenn man anfängt, seinen Mund aufzumachen und zu sagen, ich stehe zu meinen Maßstäben, die ich im Wort Gottes finde, dann beginnt sich etwas zu verändern in deinem Leben. Wenn ich sage, das Geld ist nicht mehr das Wichtigste für mich in meinem Leben, sondern das Wort Gottes ist für mich das Wichtigste. Dann verstehen manche Leute dich nicht mehr. Selbst die Kirche zur damaligen Zeit hat die Angst des Mittelalters ausgenutzt. Sie haben den Leuten, die Angst vor Gott hatten, den Himmel verkauft mit Geld. Die Kirche hat das schamlos ausgenutzt. Sünde gegen Geld, gib her. Selbst in kirchlichen Kreisen ist das nicht ganz ohne manchmal. Was muss ich tun, um einen gnädigen Gott zu haben? Diese Frage bewegt uns immer wieder. Die Frage der billigen Gnade natürlich auch. Mich von Gott beschenken zu lassen und wieder nur in meinem Bett morgens zu bleiben, nicht zum Gebet aufzustehen. 5.30 Uhr muss ja vielleicht nicht sein, aber 5.45 Uhr vielleicht. Was muss ich tun? Paulus macht deutlich, ich würde gerne zu euch als freier Mann direkt das Evangelium bringen. Ich möchte gerne sehen, wie bei euch in Rom Frucht entsteht aus dem Verkünden des Evangeliums. Aber ich schaffe es nicht. Genau das ist doch unsere Situation. Wir schaffen nicht all das, was wir uns vornehmen, nicht all das, was wir gerne hätten und tun würden. Wenn daran unser Himmel abhänge, davon unser Himmel abhänge, was wir alles schaffen oder was wir nicht schaffen, dann kommen nur gesunde Leute in den Himmel. Wehe uns. Spätestens, wenn ich alt bin und 60 oder 70 oder 80 werde, merke ich, dass ich nicht mehr alles kann. Und wenn ich dann merke, dass davon die Gnade Gottes abhängen müsste, von dem, was ich noch schaffe, ist das ein, können nur junge Leute in den Himmel kommen. Was muss ich tun? Luther hat verstanden, dass er reden muss. Luther hat verstanden, dass er für den Glauben aufstehen muss, dass man nicht mehr schweigen kann, dass man nicht mehr Ketzer verbrennen lassen kann, ohne zu sagen, dass sie verbrennen mich ja nicht. Ein Glück. Zur Zeit Luthers haben das auch andere verstanden. Der Kurfürst von Sachsen hat eingegriffen und seine Hand schützend auf Luther gehalten. Johannes Gutenberg und Hans Luft haben im Akkord die Bibel und die Schriften Luthers gedruckt, in Nachtschichten. So schnell konnten sie gar nicht drucken, wie die Bevölkerung ihnen das aus den Händen gerissen hat. Die Studenten Luthers haben auch nicht mehr an sich halten können und wollten nicht mehr schweigen zu dem, was die Kirche in damaliger Zeit getan hat. Nur so können wir Dinge verändern. Wenn wir den Mund halten, werden immer wieder Ketzer verbrannt. Luther hat verstanden, dass man den Mund aufmachen muss und sich zu seinem Glauben bekennen muss. Hier stehe ich, ich kann nicht mehr anders. Ich möchte dieses Land verändern und ich möchte, dass die Menschen das Evangelium verstehen. Wenn das in deinem Herzen ist, dann hat die Reformation tatsächlich auch heute in unserer Zeit noch eine Chance. Dann hat das Wort Gottes tatsächlich noch in unserer Zeit eine Chance. Es geht nicht darum, ein Wohlfühlevangelium zu verkünden. Wohlgehört. Gott bereitet den Luther vor mit einem Gewitter und mit nochmaliger Todesangst. Das muss man hören. Um den Luther wirklich dazu zu bewegen, auf diesen Weg zu gehen, setzt Gott Dinge ein, wo wir sagen würden, darf das ein lieber Gott eigentlich tun? Das müssen wir hören. Wenn wir danach fragen, wie Gott führt, aber das müssen wir auch sehen, wenn wir wahrnehmen, dass Gott seine Kirche verändern wollte und er hat diesen Mann genommen. Er hat ihn nicht auf Wolke 7 geführt, sondern er hat ihn in schwere Konflikte, in Todesdrohungen hineingeführt. Das wünsche ich uns, dass wir das Evangelium nicht zur billigen Gnade verkommen lassen, sondern dass wir es uns etwas kosten lassen, anderen Menschen davon zu berichten, was Jesus in unserem Leben verändert hat. Lasst uns miteinander beten.